Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Und schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist André Bayer und ich begrüße Thomas Lob von Hidden Candidates.
Hallo André.
Hallo Thomas. Ja, unser Thema ist heute Unternehmensnachfolge, Werte beherzigen und Konflikte einfach lösen. Natürlich wie immer mit einem interessanten Gast, aber dazu gleich mehr. Also ich habe mich erstmal, Thomas, mit diesem Thema beschäftigt. Also im Jahre 2019 wurden 240.000 Unternehmensnachfolger gesucht.
Doch so viel?
Ja, circa 400.000 Unternehmen werden in den nächsten 3 Jahren ihren Betrieb aufgeben, da sie keinen Nachfolger eben halt finden. Mehr als der Inhaber wünschen sich, dass das Unternehmen weitergeführt wird von Familienangehörigen, wünschen sich das. Und mich beschäftigt natürlich die Frage, wie kann der neue Kapitän des Unternehmens, ob jetzt nun familiär angehörig, derzeitiger Mitarbeiter oder externe am besten, die Segel setzen, an der Unternehmenskultur vielleicht kontinuierlich arbeiten, damit seine Mitarbeiter an Bord bleiben und wertschöpfend wirken. Also ich denke, es ist an der Zeit, über das Fahrwasser, Werteorientierung, Unternehmenskultur in Familienunternehmen, aber auch über die Konflikte, obwohl die Konflikte haben immer nur andere,
nur bei anderen.
Darüber möchte ich sprechen und die Geheimnisse der Meditation mal lüften. Über diese Frage möchten wir heute sprechen mit unserem Gast und ich freue mich besonders auf Nikolai Müller. Er ist Steuerberater, Mediator, geschäftsführender Gesellschafter von der Dr. Müller-Hufschmidt Steuerberatungsgesellschaft in Strahlen, welches ganz nah an der holländischen Grenze liegt. Wir liegen ja auch an einer Grenze. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, Nikolai Müller, online dabei aus Strahlen. Hallo Nikolai.
Hallo, ich grüße euch ganz herzlich.
Ja, Nikolai, möchtest du dich mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
Ja, du hast es ja schon ganz, ganz treffend gesagt, was mich denn so alles umtreibt. Ich bin überzeugter Familienunternehmer aus Strahlen an der holländischen Grenze, noch Buchautor, Kreativer. Wir haben eine sehr, sehr bunte Kanzlei und seit einiger Zeit bin ich auch noch Initiator und Vorstand der Du bist wertvoll Stiftung, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kreativität von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Oh, das ist total interessant. Erzähl mal, was macht die Stiftung denn?
Ja, die Stiftung muss man sich so vorstellen, ich erzähle das immer ganz gerne, es gibt, was das Thema Kreativität angeht, so eine romantische und eine unromantische Sicht. Die romantische Sicht ist, bunte Bilder malen ist ja ganz toll, aber die unromantische Sicht ist, dass Kreativität eins der wichtigsten Sachen ist, die wir denn besitzen. Und wenn man sich internationale Studien anguckt, wo früher Kreativität so an Platz 10 war, ist es mittlerweile auf Platz 2 vorgerückt. Ich selber glaube, dass es sehr, sehr schwer für Deutschland, auch Europa werden wird, bei der künstlichen Intelligenz das Rennen zu machen. Umso wichtiger ist es, dass wir das Thema Kreativität entwickeln. Und wenn wir uns unser heutiges Schulsystem angucken, damit meine ich explizit das System, nicht zwangsweise die Lehrer, ist es doch so, dass wir noch immer sehr darauf erzogen werden, sei ein braves Schaf. Ne? Und desto mehr man nach links und rechts schaut, desto mehr Probleme kriegt man. Und da wollen wir eben mit der Stiftung eingreifen und Kreativprojekte fördern.
Okay, und was wäre zum Beispiel so ein Kreativprojekt? Könntest du mal ein Beispiel nennen für ein Projekt?
Wir haben ganz aktuell, was ich immer gerne erzähle, wir arbeiten mit verschiedenen Künstlern, Autoren, Musikern zusammen. Es gibt insgesamt 4 Säulen. Das Thema Musik, die Säule Ernährung, dann noch das Thema Kunst, was vielleicht am naheliegendsten ist, und das Thema Persönlichkeit, also Persönlichkeitsentwicklung. Und in dieser Sparte Persönlichkeit gibt es die Kinderbuchautorin Heidi Leden, die hat verschiedene Kinderbücher gemacht und eins ist die Schnecke Emma. Und ich mag die Schnecke Emma, das ist ein Kindergartenbuch, sehr, sehr gerne, weil die Schnecke Emma, die schneckt so durchs Tierreich an verschiedenen Stationen vorbei und stellt fest, alle Tiere können irgendwie alle Sachen besser als sie. Und dann kommt sie dann zum Maulwurf, weint und dann stellen die gemeinsam fest, dass Emma am besten Geschichten erzählen kann und beobachten kann. Und dann kommen wieder alle Tiere zusammen und alle sind ganz glücklich. Und warum mag ich die Schnecke so gerne? Weil das für mich so die sozialen Medien der Neuzeit sind, weil man immer viel auf andere Profile guckt und denkt sich so, warum läuft es bei dem eigentlich so gut und bei mir nicht? Das finde ich gesellschaftlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und die Heidi Lehn, wer macht Lesungen? Es gibt so einen Koffer, der gemeinsam gebastelt wird. Jetzt gerade war ja Frischstand Martin, dann wurden Emma-Schnecken als Martins-Fackeln gebastelt. Also ganz, ganz viel. Und dann spricht man über das Thema. Es ist eine musikalische Begleitung dabei. Es werden selber Instrumente gebastelt. Also ganz, ganz verschiedene Disziplinen. Das ist zum Beispiel so ein typisches Projekt, was wir umgesetzt haben, beziehungsweise auch immer weiter umsetzen werden.
Ja, also es ist überwiegend für Kinder und für Jugendliche gedacht, so wie ich das rausgehört habe. Und oder spricht eine bestimmte Gruppe auch an von Menschen?
Na, es ist tatsächlich für Kinder und Jugendliche, beziehungsweise wenn man es ganz genau nimmt, haben wir irgendwann mal definiert heranwachsende Persönlichkeiten, um auch die Erwachsenen nicht auszuschließen, weil
Ja.
am Ende Kreativität und das ist das Spannende und deswegen sind wir auch nicht auf eine spezielle Zielgruppe fokussiert. Kreativität geht alle was an. Ne? Und da haben wir dann wirklich gesagt, dass das ist vom, ja, nennen wir es mal wohlhabenden Elternhaus bis zum Kinderheim, gerade so diese Mischung macht es für uns. Ne? Und deswegen sagen wir, dass wir wirklich in die Breite fördern wollen.
Ja, und das ist eine gute Überleitung. Also total spannend, dieses Projekt, was du ja gerade erzählt hast. Du bist selber auch sehr kreativ, hast gesagt, du bist Buchautor, hast mehrere Bücher geschrieben, unter anderem Werteorientierte Führung von Familienunternehmen, erschienen dem Springer Gabler Verlag. Und da geht es also um Werte und Familienunternehmen. Kann denn ein Unternehmen komplett auf Werte verzichten, Nikolai?
Gute Frage. Inwieweit das geht, ich würde sagen, sicherlich, ob das gesund ist, wahrscheinlich nicht. Ich mache einfach mal die Rechnung auf, je weniger Werte im Unternehmen ja gelebt werden, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen langfristig scheitert. Das heißt, ich glaube, gerade wenn die wirtschaftliche Situation, was sie nicht zwangsweise ist, eine einfache ist, dann komme ich vielleicht besser ohne Werte aus, aber gerade wenn es ein bisschen ruckelt, und ich glaube, da ist die Zeit, in der wir derzeit leben, doch sehr repräsentativ, ist es umso wichtiger, einen Wertestamm zu haben, der einen auch ja im dichten Nebel dadurch führt.
Ja, und warum sind es gerade die Werte bei Familienunternehmen? Warum sind diese gerade so wichtig, beziehungsweise so spürbar?
Familienunternehmen beinhaltet ja auch das Wort Familie und da ist ein ganz enger Draht zum Eigentümer beziehungsweise zur Familie. Und Familienunternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie besonders wertegetreu sind und das auch über Jahrzehnte durchführen. Wobei, ich muss die Frage insofern ergänzen, natürlich sind Werte für Familienunternehmen sehr wichtig. Es wäre aber durchaus auch wünschenswert, dass Werte für Konzerne wichtig sind. Beziehungsweise, das ist also ein großes gesellschaftliches Thema. Im Grunde kann man, denke ich, sagen, Werte sind für jeden wichtig, aber Familienunternehmen leben es überproportional viel.
Ja, und für die Mitarbeiter ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, Werte zu leben, weil gerade in der heutigen Zeit ist es auch so, dass Werte erstmal Orientierung geben. Also so meine Erfahrung.
Absolut, die sind ein ganz wichtiger Ankerpunkt und im besten Fall auch ein Grundpfeiler vom Unternehmen, geben Orientierung, was wollen wir, wofür stehen wir, das ganze Thema zum Beispiel Verantwortung, ne? Wollen wir Verantwortung übernehmen, wenn das zum Beispiel ein Kernwert in der Familiencharta ist? Und von daher ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben Orientierung zu bieten.
Ja, was wäre denn so ein wichtiger Wert für ein Familienunternehmen, Nikolai?
Es kommt drauf an. Ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wo denn der Schwerpunkt drauf gesetzt werden. Für mich gibt es auch keine richtigen und keine falschen Werte. Was vielleicht ganz, ganz interessant ist, wenn man das so die Referenz auf die heutige Zeit bezieht, was ja doch stürmische Zeiten sind und überlegt, okay, wie kann ich die Zukunft gestalten, gibt es für mich zwei ganz wesentliche Werte. Das eine ist das Thema Mut. Und das andere ist das Thema Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, aber auch in die Mitarbeiter, in das Unternehmen. Und das Thema Mut ist deswegen für mich so ein ganz, ganz wichtiges. Gesellschaftlich ist es so, wenn man sich heutzutage was traut, dann was Neues gründet, dann sind gleich 20 Leute da, die einem sagen, warum es nicht funktionieren wird. Und wenn es dann doch funktioniert hat, warten wieder 20 Leute darauf, ne, dass es dann nicht mehr funktioniert, um dann sagen zu können, ich habe doch recht. Und auch so dieses ganze Thema, die Anonymität des Internets. Ne? Wenn ich mich da positionieren Niere, mit dem ganzen Trolls und alles, was kommt. Man ist schneller einem Shitstorm, wie es so schön neudeutsch heißt, ausgesetzt, als man gucken kann. Und da mutige Entscheidungen zu treffen, sich zu entscheiden, ja, ich gehe in die eine oder in die andere Richtung, ist ganz, ganz wichtig, um da, um auch wieder auf die vorherige Frage zu kommen, eben Orientierung zu geben. Umso bedenklicher, was vielleicht ganz spannend ist, es gibt die Wertekommission, einen gemeinnützigen Verein, der sich ja für die Etablierung von Werten einsetzt, wo ich auch im Ratgeberkreis sitze. Und die Wertekommission führt schon seit vielen Jahren eine Umfrage durch, welche Werte am wichtigsten sind. Und was ich sehr bedenklich finde tatsächlich, dass seit Jahren Mut auf dem letzten Platz rankt. Ne? Was ja irgendwie auch schon bezeichnend ist. Und wir brauchen mehr mutige Entscheidungen, ja, letztendlich auch den Mut, Fehler zu machen, Fehler zuzulassen. Ne? Das gibt die alten Sprichworte, wo gehobelt wird, fallen Späne. Ne? Das ist so. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch für Familienunternehmen wichtig.
Also Mut zur Digitalisierung, Mut zum nächsten Schritt, Mut, vielleicht etwas anderes zu machen, das wäre, glaube ich, nach deinen Aussagen jetzt ganz, ganz wichtig, ne? Oder?
Absolut. Gerade dieses Mut, was anders zu machen, wir leben doch in einer sehr, sehr ja, lauten Welt. Ne? Und man muss natürlich auch immer überlegen, wie positioniere ich mich selber oder gehe ich in dem Einheitsbrei unter. Ne? Und ich glaube, es ist nicht mehr möglich, das war früher, wenn man, und ich meine es überhaupt nicht abwertend, wenn man eine solide Leistung gebracht hat, hatte man eine gute Berechtigung, Geld zu verdienen. Mittlerweile ist es so, dass die Schere, die ja auch in anderen Bereichen ist, immer größer wird zwischen ich positioniere mich sehr, sehr stark auf dem Markt oder ich positioniere mich gar nicht. Ne? Das heißt, auch einer Marke ein Gesicht zu geben, was anders zu machen und sagen, hey, hierfür stehe ich. Was natürlich zwangsweise nicht nur Liebe mit sich bringt, sondern auch Leute, die es vielleicht nicht gut finden. Das ist immer ganz spannend, finde ich, bei Apple und bei Samsung. Ja. Ne? Entweder findet man das richtig gut oder eben richtig schlecht. Dazwischen gibt es gar nicht so viel. Ne? Und die Überzeugung zu haben und dafür als Familienunternehmen einzustehen und zu sagen, das möchte ich nicht, wobei das eine weder schlecht ne, ist noch gut, sondern einfach anders, das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig.
Ja, und ich habe ja gerade beim Eingangstext war ja so, das Intro, dass also über 240.000 Unternehmensnachfolger eben halt 2019 gesucht wurden und auch sicherlich nicht gefunden worden sind, ja, ist die Nachfolge natürlich in Familienunternehmen sehr, sehr wichtig. Und da gehört sicherlich auch, Nikolai, Mut dazu, mal die Zügel locker zu lassen und vielleicht auch mal die Zügel in andere Hände zu geben, gerade in den heranwachsenden Generationen eben halt. Wie sieht denn die Nachfolge bei Familienunternehmen momentan aus? Was sind so deine Erfahrungen? Was wiegt denn da, interner oder externer Nachfolger? Wie sieht es da aus? Was sind deine Erfahrungen?
Also meine Erfahrungen sind, dass der Wunsch nach interner Nachfolge doch sehr, sehr ausgeprägt ist. Und dass das immer die bevorzugte Lösung ist, wobei man auch sagen muss, man muss dann schauen, welche Größe hat das Familienunternehmen. Ne? Wenn man sich zum Beispiel eine Miele anguckt, was ja auch ein Familienunternehmen ist, aber mit vielen, vielen tausend Mitarbeitern, dann ist es so, dass der Familienstamm, beziehungsweise da sind dann ja sehr, sehr viele Gesellschafter mit an Bord, sich lange Gedanken gemacht hat und gesagt hat, okay, wir installieren ein externes Assessment Center. Ne? Das heißt, es gibt da eben keine Vetternwirtschaft und nur, weil ich qua Familie da reingeboren wurde, habe ich Anrecht auf eine Geschäftsführungsstellung. Bei weitem nicht, sondern da gibt es verschiedene Kriterien und da sind viele auch nicht die Ausnahmen, die definiert werden, um fernab dieser familiären Beziehung eine möglichst professionelle Lösung da zu finden. Ich würde vielleicht gerne, du hast es gesagt, es gehört, vielleicht kommen wir da auch später noch zu, es gehört Mut dazu loszulassen, das ist absolut richtig. Meine Erfahrung ist aber noch eine ergänzende, nicht zwangsweise eine andere, dass es auch Mut dazu gehört zu übernehmen. Weil es ist uns nicht selten passiert, dass wir dann Senior, Seniorin dazu hatten zu sagen, okay, ich übertrage das Ganze jetzt, dass aber den Nachfolgern dann etwas schummrig geworden ist und die dann gesagt haben, naja, weil Freiheit heißt ja auch Verantwortung, ne? Und Unternehmertum ist im weitesten Sinne gefährlich. Das heißt, ne, da kann man auch scheitern. Ne? Und da ist es dann doch so, dass es wirklich von beiden Seiten mutige Schritte bedeutet und genau, das ist dann doch schon auffällig, dass dem einen oder anderen, da führen wir viele Gespräche, dann doch ja zumindest zeitweilig etwas anders zumute wird, wenn er dann übernehmen soll.
Ist es denn so, dass wenn du sagst loslassen, dass auch die gegebenenfalls auch die Gründer von Unternehmen, die ja auch eine starke Prägung und damit auch starke Wertekanon oder Gerüst im Unternehmen geben, auch aus deiner Erfahrung loslassen und damit der zweiten Generation überhaupt den Raum geben? Weil dieses Scheitern, meiner Erfahrung nach, liegt ja zum Teil auch ein bisschen daran, dass vielleicht dieses Loslassen von dem Gründer nicht schnell oder nicht breit genug erfolgt und der Respekt von dem Nachfolger vielleicht dann zu groß ist, mutig da reinzugehen. Wie siehst du das? Was ist da deine Erfahrung?
Absolut, da gibt's ganz verschiedene Szenarien. Also es gibt die Gründer, die tatsächlich sehr gut loslassen können, die auch für sich einen klaren Cut sagen und sagen, ab morgen komme ich nicht mehr in die Firma. Ne? Also gibt es auf jeden Fall. Dann gibt es auch das Gegenteil, die im hohen Alter noch fleißig mitmischen und sich einerseits wünschen, dass der Nachfolger sich entwickelt, ne, und irgendwie Widerworte gibt, weil man sich das ja so als Role Model wünscht, weil man das selber immer so gemacht hat. Was aber natürlich ein Problem ist, weil er das auf der anderen Seite ja gar nicht möchte, ne, weil er möchte weiter an der Führung bleiben und das birgt natürlich großes Konfliktpotenzial. Ich habe im Buch gibt's ein Unterkapitel im Schatten dominanter Eichen, ne, dass man sich da sehr schwer selber entwickeln kann. Das ist sicherlich ein Problem, wo auch der Nachfolger, Nachfolgerin irgendwann die Lust verliert, nachzufolgen. Das ist also so dieses andere Extrem. Und was sicherlich der Optimalfall ist, wenn es ja, wenn es eine gute harmonische Unternehmensfolge in dem Sinne gibt, dass man sagt, okay, pass auf, die jüngere Generation kann Sachen anders machen, kann Sachen neu machen. Wenn denn dann aber mein Wissen aus der Vergangenheit gefragt ist, dann stehe ich damit auch sehr, sehr gerne zur Verfügung und man macht so einen schleichenden Prozess. Das ist natürlich auch eine Variante, die sehr, 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 sehr gut funktionieren kann. Und was ich beiden Seiten immer sage, und das ist auch wichtig, ich bin da selber dann eher ungestüm und wir machen jetzt alles anders und wir machen das neu. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es früher schlecht war. Also alles hat seine Zeit und das, weil ich finde, und das ist dann auch immer sehr vermessen, nur weil man da mit jungem Mut und Elan dran geht, wenn jemand in mehrfacher Generation ein Unternehmen gegründet und geführt hat, dann bedeutet das ja erstmal großen Respekt vor der Lebensleistung. Und alle Nachfolger, die so antreten, haben das ja erstmal nicht geschafft. Ne? So, dem Ganzen auch mit einer gewissen Demut zu begegnen, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr zielführend.
Ja, was meinst du denn, Nikolai? Wie muss denn der Nachwuchs vorbereitet werden? Hilft da ein Studium oder was wäre dein Tipp aus deinem Erfahrungsschatz?
Da gibt's, glaube ich, mehrere Wahrheiten. Was das Studium angeht, vielleicht so ganz platt gesagt, ich bin weder Team Studium noch Team Ausbildung. Wir haben die Diskussion auch hier immer. Tatsächlich, es gibt Leute, die eine ganz fantastische Ausbildung machen, die im Übrigen nicht schwierig, sorry, sehr schwierig ist zu machen. Also wenn Leute sagen, naja, ich mache nur eine Ausbildung, dann sage ich immer, naja, dann mach doch mal eine verkürzte Ausbildung mit 1 und dann schauen wir weiter. Also das wird oft so abgefahren. Und auch im Studium gibt es sicherlich sehr, sehr gute Leute. Aber wie bereitet es eigentlich aufs Leben vor? Ne? Und es gibt jetzt ja mittlerweile auch das duale Studium, was vielleicht ein ganz schöner Zwischenschritt ist. Am wichtigsten finde ich persönlich, das gilt aber auch nicht nur für die Nachfolge, sondern generell, dass man den Austausch mit Nachfolgern sucht, mit Unternehmern sucht. Das heißt, ein offen, ehrlicher, wertschätzender Umgang damit. Und ich glaube, dass das passiert noch zu wenig. Es gibt zum Beispiel von den jungen Unternehmern, das ist der jüngere Verband von den Familienunternehmern, gibt es zum Beispiel den Club der Nachfolger, wo man sich wirklich auf Augenhöhe über Themen austauschen kann und schauen kann, okay, was hast du denn, ne, was hast du denn für Themen? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Vorbereitung, sich da auszutauschen. Das heißt, ja, da gibt's ganz, ganz unterschiedliche Varianten, die man machen kann. Man kann sich extern begleiten lassen, man kann sich ja einem Coaching unterziehen. Genau.
Okay, im Zusammenhang mit der Nachfolge hat jeder die Möglichkeit, andere Vorstellungen von Werten zu leben. Wie können wir das denn für Familienunternehmen clustern, um auf eine Basis beziehungsweise auf einen Nenner das zu bringen?
Also sicherlich hat jeder das Recht auf die eigenen Werte, das ist schon so. Es bietet aber natürlich auch recht viel Konfliktpotenzial. Das heißt also, das Hauptlösungswort ist da immer, Also ich habe gerade noch ein Buch vielleicht dazu rausgebracht zum Thema Werte, Konflikte, dass man Sachen ganz, ganz anders sieht. Der eine sagt, pass auf, der Senior hat immer so das klassische Rollenmodell gehabt. Er ist in der Firma, die Frau ist zu Hause und ne, erzieht die Kinder und er muss große Präsenz in der Firma zeigen. Wirklich so ganz, ganz klischeehaft. Ne? Und jetzt kommt der Sohn als Nachfolger da heran und sieht es aber komplett anders und sagt, naja, A, bringt meine Frau sich hier auch sehr wertvoll ein, das ist der eine Punkt, und B, möchte ich auch viel, viel mehr meine Kinder großwachsen sehen. Ne? Und da knallt es natürlich. Und wie sehr lässt sich das auflösen? Am Ende nur durch gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung, dass das eine nicht richtig oder falsch ist, sondern einfach anders ist. Und das akzeptiere ich in dem Fall, das ist ein reeller Fall. Wurde es dann so gelöst, dass der Senior dann immer im Unternehmen war, während der Junior die Kinder gehütet hat. Ne? Und was so das ganze Thema Kindererziehung angeht, hat die Frau vom Senior dann noch etwas beschwichtigend auf ihn eingewirkt und man hat sich darauf geeinigt, wenn man Urlaub hat und neue Medien zu nutzen, sei Skype in der heutigen Zeit, Zoom und wie sie alle heißen, um dann weiter in Kontakt zu bleiben und da auch die Präsenz zu gewährleisten.
Interessant. Welchen Rat, Nikolai, kannst du den Geschäftsführern eines Familienunternehmens denn geben, beziehungsweise auf den Weg geben, um sich auf für die Nachfolge vorzubereiten?
Auch vielfältig am Ende des Tages, glaube ich, was ich auch schon für die Nachfolger gesagt habe, den Austausch mit anderen Leuten, die in der Situation sind, das halte ich für ganz wichtig. Da bin ich dann zum Beispiel wieder bei dem Verband, aber es gibt sicherlich auch andere gute Verbände, das zu machen. Und dann gibt es auch den einen oder anderen, der in dieser Sache berät und sich auch auf die Nachfolge von Familienunternehmen spezialisiert hat. Ich glaube, dass der Blick von außen da ein ganz, ganz wichtiger ist. Warum ist es so? Nicht, weil man das selber gar nicht kann, aber vielleicht in der Situation nicht so gut kann. Was meine ich damit? Vielleicht eine kleine Anekdote zum Thema Mediation. Ne? Als Mediator kommen wir vielleicht später noch drauf, was man da so alles macht. Man führt Leute durchs Verfahren. Wenn man aber selber in der Emotion verhaftet ist, ne, dann tendiert man selber leider schnell dazu, selbst sich wie ein Kleinkind zu verhalten, auch wenn man theoretisch genau weiß, wie es denn sein müsste. So, und das machen wir bei uns auch, wenn wir selber quasi Betroffener sind, ohne das zu negativ sich anhören lassen zu wollen, dann ist es wichtig, einfach mal den Blick von außen, von jemandem, der so den neutralen Blick darauf hat, reinzuholen und dann zu schauen, wie kann man das begleiten, bis hin, wenn denn dann eine Unternehmensnachfolge auch geglückt ist, dass man zum Beispiel einen Beirat installiert im Unternehmen. Das heißt, für kritische Entscheidungen hat man drei Personen zum Beispiel, wenn es zum Beispiel mehrere Familien Stämme ist, die von beiden Familienstämmen akzeptiert werden. Und wenn es dann ein Problem gibt, dann gibt es eben der Beirat, der Hilfestellung leistet.
Okay, ja. Und du sprichst aus eigener Erfahrung auch. Ihr habt im Endeffekt das auch alles schon mit dem Übergang Nachfolge schon geregelt, richtig? Bei euch?
Genau, genau. Die Nachfolge, wir haben insgesamt vier Unternehmen. Die Nachfolge führen wir im Wesentlichen in unterschiedlichen Konstellationen zu dritt mit meinen beiden Brüdern. Unser Vater ist auch noch mit an Bord. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir eine sehr harmonische Unternehmensnachfolge haben. Das heißt auch da, er gehört dazu, dass er sehr, sehr gut loslassen kann. Ich sage das deswegen auch voller Respekt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so könnte. Tatsächlich. Und wir haben das geregelt. Was ganz interessant war, ich habe nach der Unternehmensnachfolge habe ich noch eine Ausbildung zum Mediator gemacht und auch noch ein Studium habe über mediative Begleitung im Rahmen der Unternehmensnachfolge geschrieben. Und ich muss doch sagen, vieles, was ich da geraten habe, haben wir erfolgreich nicht eingehalten.
Man macht es besser, als man denkt, ja.
Ja, genau. Ich meine, wir hatten da vielleicht Glück, einige Sachen. Also es gab sicherlich Sachen, die da auch drin vorkamen, aber einige Sachen hätten sicherlich auch das Potenzial gehabt, schief zu gehen. Aber es gibt, und das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, es gibt nicht diesen einen richtigen Weg. Es gibt einen für mich sehr, sehr wichtigen Spruch, was das Thema Unternehmensnachfolge angeht: Gerecht ist das, was als gerecht empfunden wird. Ne? heißt, da gibt es auch verschiedene Wahrheiten, wie man sich bevorteilt fühlt, wie man sich nicht bevorteilt fühlt. Das heißt, das muss man erstmal für sich definieren, was es da für ganz verschiedene Varianten und Szenarien gibt. Am Ende des Tages, weil Leute kommen zu uns natürlich erstmal immer mit der steuerlichen Brille, ne, und sagen so, was kann ich machen, um das möglichst steuergünstig zu machen? Klar, ne, weil wir Steuerberater sind. Jetzt ist es aber so, dass wir sagen, oder gerade mein Ziel ist es, dass sich unterm Weihnachtsbaum immer noch alle verstehen. Dann war für mich die Unternehmensnachfolge erfolgreich.
Das war der erste Teil von Unternehmensnachfolge, Werte beherzigen und Konflikte einfach lösen. Am Mittwoch erfolgt der zweite Teil. Gerne können Sie diesen Podcast abonnieren, teilen und weiterempfehlen. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Ihr André Bayer von Hidden Candidates.